Hockey Horizons, eine Reise hinter die Kulissen des Sports und eine Feier der Vielfalt, die das Eishockey bereichert, mit Gerd Stodig und Martin John.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hockey Horizons, powered by Hockey is Diversity. Heute sprechen wir mit einer echten Pionierin im deutschen Eishockey, Marion van de Werd Kohl. Sie bestritt 1988 zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und schrieb damit deutsche Eishockeygeschichte. Bevor wir Marion vorstellen, starten wir wie immer mit unserem Icebreaker. Wusstet ihr, dass Pride Tape 2016 erstmals in der NHL verwendet wurde? Andrew Ferens von den Edmonton Oilers war der Erste, der seinen Schläger in Regenbogenfarben getaped hat, als Zeichen für Inklusion und seine Solidarität gegenüber der LGBTIQ+-Community. Eine kleine Geste, aber mit einer sehr großen Wirkung, und genau darum geht es heute. Menschen, die durch ihr Handeln einen Unterschied machen. Unsere heutige Gästin ist genauso eine Person, Marion van de Werd Kohl.
Genau, Marion ist nicht nur eine ehemalige Nationalspielerin, sondern auch die erste schwarze Frau, die jemals für Deutschland auf internationalem Eis stand. Wir sprechen über ihren Weg ins Eishockey, die Herausforderungen, denen sie begegnet ist, und die lustigsten Momente ihrer Karriere.
Marion, willkommen bei Hockey Horizons.
Ja, hallo Martin, hallo Gerd.
Um direkt ins erste Bulli zu gehen, wenn du dein prägendstes Eishockey-Erlebnis in einem Satz beschreiben müsstest, was wäre das?
Das prägendste Ereignis war 1985, als eine kleine Auswahl aus NRW-Spielerinnen zu einem Tournament, zu einem Turnier nach Kanada eingeladen wurden und wir dort 16 Tage in Kanada verweilen durften, trainieren, spielen, am Turnier teilnehmen. Wir haben im großen Toronto-Stadion trainieren dürfen. Das war natürlich, ich war damals 17 Jahre jung, oh mein Gott, das war natürlich schon ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man jetzt zurückdenkt, die Zeit, die wir hier als Frauen erlebt haben. Wir haben ja hier mit unheimlichen Anfeindungen klarkommen müssen, weil es da im Eishockey in Deutschland gerade Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre war ja fast Einbrechen in eine sogenannte Männerdomäne. Und wir haben ja hier in Deutschland da unheimlich kämpfen müssen für eine wahnsinnige Anerkennung. Und dann kommst du nach Kanada zu so einem Turnier und wirst da hofiert. Und das war schon eine ganz, ganz krasse, schöne Nummer.
Wow, das hört sich auf jeden Fall nach einem tollen Erlebnis an.
Ja, in Kanada natürlich die Leben und Atmen des Eishockey von Geburt an. Das ist immer schön zu sehen. Auch die Begeisterung der Fans. Aber Marion, du bist ja zum Eishockey gekommen, hast vorher Eiskunstlauf mit angefangen und bist dann zum Eishockey gewechselt. Was hat dich eigentlich dazu motiviert?
Ja, eigentlich musste ich erstmal Eiskunstlauf machen, weil Mädchen und Eishockey spielen geht ja mal gar nicht. Jetzt hatte ich aber das wahnsinnige Glück, dadurch, dass mein Vater seinen letzten Boxkampf in der Eissporthalle Duisburg gemacht hat, dass wir halt eben so überhaupt wussten, dass eine Eissporthalle existiert. Mein ältester Bruder Andreas dann mit dem Eishockeyspielen dort anfing und ich halt eben mit dem Eiskunstlauf, was natürlich auch eine ganz tolle Zeit war. Ne? Solange du in Gruppen trainierst, war es alles perfekt, war es alles schön. Aber es war irgendwo nicht meins, weil ich war immer jemand, der halt eben dieses Gruppengefüge, diese Bindung zu einer Gruppe immer wieder gesucht hat. Und wenn du da so beim Eiskunstlauf bist und dann musst du Kühe laufen und so und bist da so ganz alleine. Also wie gesagt, das war nicht meins. Aber ich hatte in Duisburg keine Möglichkeit, Eishockey zu spielen. Da gab es zwar ein paar Frauen, die sich da zusammengetan haben, aber die haben an keinem Ligabetrieb teilgenommen. Die hatten wahnsinnige Eiszeiten samstags abends, irgendwann um 22, 23 Uhr. Ja, das erklär mal deinen Eltern mit 6 oder 7 Jahren. Ja. Ich möchte da jetzt hin. Da sagen die natürlich berechtigterweise, nee, ist nicht.
Aber das ist ja krass, dein Vater war Boxer und Eishockey ist ja in gewisser Weise auch eine Kampfsportart. Aber wie kam es dazu, dass dein Vater so, würde ich mal sagen, Vorliebe für den Sport hatte?
Ja, für unseren Vater war es immer wichtig, dass wir Kindersport machen. Da war es dann eigentlich auch egal, welche Sportart es letztendlich war. Sport war halt eben wichtig und dann 100%. Wie gesagt, es war dann der Zufall, der uns dann in die Eissporthalle führte. Und klar, wie jedes Elternteil das macht, ist man dann mit seinen Kindern Schlittschuhlaufen gegangen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ein Trainer damals meine Eltern angesprochen hat, ob Andreas da nicht mal trainieren möchte. Halt eben so dieses Übliche, ne? Und und dann hat unsere ganze Family halt eben diesen Virus geschnuppert, Eishockey. Und dann war das Ding durch. Ja, also meine Eltern sind dann natürlich immer zum DSC. Damals war es noch der DSC Kaiserberg. Die hatten sich Dauerkarten geholt und sind dann zu den Eishockeyspielen. Wir konnten dann natürlich auch so das ein oder andere Spiel mal mit. Und das, das war quasi unser Einstieg so ins Eishockey-Leben.
Kannst du dich denn noch ganz konkret an deine erste Erfahrung in einem Eisstadion, an einem Spiel erinnern?
Nee, weil ich war ja eigentlich noch sehr, sehr jung, als wir dann wirklich zum Eishockey kamen. Ich muss so 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein. Das Einzige, wo ich mich wirklich dran erinnere, weil wir in Duisburg schon immer diese Eissporthalle hatten, meine Eltern natürlich dann sehr verrückt waren, dieses Eishockey zu schauen und dann auch früher schon zu den Auswärtsfahrten mitgefahren sind, dass wir dann auf einmal irgendwo in Bayern standen und das war gar keine Halle, das war dann nur ein Stadion. Ne? Also das war schon für mich so beeindruckend. Wissen jetzt hier, ne, überhaupt keine Halle da. Das sind so kleine Sachen, wo ich mich noch so dran erinnere, ne, halt eben in den jungen Jahren.
Und gab es in den jungen Jahren, in der Anfangszeit, auch besondere Herausforderungen, gerade auch, weil du eine der wenigen Frauen im Sport warst?
Ja, ich sag mal, die Herausforderungen, die ich hatte, als ich angefangen habe, ich durfte dann letztendlich 1981 endlich Eishockey spielen, waren natürlich klarzukommen, dass du da für viele Jungen oder Männer in diese sogenannte Männerdomäne eingebrochen bist. Und da hatten wir Mädels also unheimlich zu kämpfen, ne, um Anerkennung. Es wurde ja immer beliebäugelt und Ich weiß noch, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, wo wir das Frauen-Eishockey oder damals sagte man ja immer Damen-Eishockey bekannt machen wollten. Da haben wir in Duisburg gegen die Duisburger Mädchen gespielt. Ich habe ja anfangs in Mörs gespielt. Und der damalige Eishockey-Guru Fritz Hesselmann, viele kennen ihn noch, dann zu uns kam und sagte, hör mal Mädels, es ist Weihnachten, Nikolaus steht vor der Tür, ihr könnt ja jetzt mal alle mit den Nikolausmützen aufs Eis kommen und so anfangen. Und das waren halt eben damals so Sachen, so Widrigkeiten, mit denen wir zu tun hatten, dass Trainerlegenden gesagt haben, mein Gott, was wollen die Mädels denn, wenn man sich die Namen der Mannschaften schon anhört, die haben ja alle Tiernamen, ja.
Das ist schon krass, wirklich.
Ja, heute selber, ne? Wenn ich so in die DL oder in die DL2 schaue.
Ja. Alle Tiernamen.
Die Männer uns einiges abgeguckt, um das mal so zu beschreiben. Ne? Also das waren wirklich damals unheimliche Widrigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, überhaupt anerkannt zu werden. Eiszeiten zu bekommen. Ne? Ich sag mal, ich hatte es in Mörs super, super gut mit der Mannschaft, weil wir direkt im Hauptverein angeschlossen waren. Und somit eine ganz normale Eiszeit hatten, da träumen, glaube ich, heute sogar noch einige Mädchenmannschaften von. Wir hatten also montags abends von 6:30 bis 7:45 Training. Das war schon genial. Während unsere Konkurrentin zum Beispiel aus Duisburg auch damals schon Eiszeiten hatten, samstags abends 22 Uhr, trotz Ligabetriebes. Ne? Die waren auch immer eigenständig. Viele, viele Jahre gehörten nicht dem Hauptverein an, weil es halt eben ja nicht so anerkannt war.
Hattest du das Gefühl auch, dass du dadurch, dass die Eiszeiten so besonders waren, dass du dann auch in dem Moment, als ihr auf dem Eis wart, okay, jetzt müssen wir unsere Eiszeit richtig gut nutzen und richtig uns richtig gut anstrengen? Oder wie war das Gefühl, wenn man wusste, okay, die ist besonders, die Eiszeit?
Klar hast du natürlich so viel genutzt wie möglich. Jetzt hatte ich allerdings natürlich den Vorteil durch die beiden Brüder, die natürlich auch gespielt haben, nochmal hier oder da eine andere Eiszeit zu schnuppern. Und da kam dann halt eben wieder so ein bisschen dieser Rassismus-Gedanke durch, wenn du schon merkst, dass du ein bisschen anders bist, dass du immer mehr machst als andere. Also da hatte ich tatsächlich den Vorteil, dass ich auch in anderen Eishallen Eiszeiten nutzen konnte, durch die Brüder halt eben. Ne? Klar haben wir uns ins Zeug gelegt, aber du musstest natürlich auch erstmal einen Trainer finden, der dann auch bereit war, samstags abends um 22 Uhr da auf dem Eis zu stehen. Ne? Und von daher, ja, also wir hatten es damals schon nicht leicht als Mädchenmannschaften oder Damenmannschaften.
Ja.
Wir mussten uns da schon einiges gefallen lassen, aber haben uns, wenn ich das heute so sehe, doch gut durchgeboxt für die Mädchen heute.
Auf alle Fälle.
Ja.
Wir kommen aber auch nochmal auf die Thematik zurück zum Thema Rassismus. Aber jetzt eine Frage, die wir am meisten lieben. Vielleicht eine Anekdote aus der Kanada-Reise. Gibt es da eine lustige Anekdote aus deiner Karriere, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, ist 40 Jahre her, ne? ja, ich sag mal so, also wir waren ja so eine typisch deutsche Mannschaft, also wir waren ja so typisch deutsch, ne? So, da stand dann irgendwas vom Bankett, also haben wir uns dann dementsprechend auch abends dann in Schale geworfen und die Amerikanerin kam da und auch die Kanaderin ganz leger und locker mit Käppi und Vereinsjacke.
Ja.
Das sah dann auch ganz gut aus. Ja, was ganz lustig war, also wir hatten ein sehr tolles Hotel. Und so wie man das so kennt aus den Filmen auch, so überall auf den Etagen, so Sessel und diese Getränkeautomaten, wo du auch Eis ziehen konntest, also alles sehr gediegen, alles sehr fein. Und wir wunderten uns halt eben nur, dass so ein Tag, bevor die amerikanische Mannschaft anreiste, dort alles weggestellt wurde. Hinterher wussten wir warum, weil die haben da echt Party gemacht. Ne?
Ah, okay.
Also, haben wir uns blumen lassen und haben da natürlich immer Party mitgemacht. Damals so einen großen Kassettenrekorder.
Ein Boombox.
Genau, so ein Ghetto Blaster. Und damals gab es dieses Lied von Opus, Life is Life.
Ah, ja, ja.
Ganz, also in der Freizeit, wenn wir da also im Hotel wieder alle waren, manchmal, wir sind mit den Amis immer hoch und runter im Fahrstuhl und es ging nur Life is Life. Also jeder kannte bei dem Turnier auch dieses Lied. Ja, das war schon, war ganz witzig, ja.
Du hast ja auch als Verteidigerin gespielt. Ich habe am Ende meiner Karriere auch als Verteidiger gespielt und was ist dir eigentlich am Verteidigen am meisten Spaß gemacht beim Verteidigen und welche Eigenschaft war für dich am wichtigsten?
Ja, ich konnte mich da so austoben, wie ich wollte. Ich habe immer, ja, mein Idol ist ja gewesen, Herold Kreis.
Oh ja.
Da habe ich unheimlich gerne zugeschaut. Und dann bin ich natürlich in einer Zeit groß geworden beim Eishockey in Duisburg mit einem Mike Ford, mit Ray Hanske und da hat man sich natürlich, oder ich habe mir viele Sachen abgeguckt und mir halt eben immer dieses Offensivverteidigen sehr gefallen und dadurch, dass ich natürlich einen riesen Vorteil hatte, dass ich Schlittschuh laufen konnte, hat mir das eigentlich sehr zugesagt, diese Schnelligkeit, die du als Verteidiger haben musst, ne? Dann aber auch diese, ja, ich sag jetzt mal vermeintliche Härte, ne?
Also eher so Assist- oder Tore-Verteidiger, würdest du sagen?
Beides. Ich habe eigentlich nur so die ersten paar Jahre nur Verteidigung gespielt und dann war ich eigentlich allround. Ich war eigentlich immer irgendwie auf dem Eis, außer Tor. Da habe ich gesagt, also da stelle ich mich nicht rein. Ich fand es immer schön. Ne? Auf der einen Seite dieses Schnelle und auf der anderen Seite schon mit einer gewissen Kraft, Härte deinen Torwart da zu beschützen, zu verteidigen.
Du hast ja eine besondere Verbindung mit deiner Rückennummer. Du hast ja auch die Nummer 3. Vielleicht kannst du da kurz erzählen, was es damit auf sich hat.
Ja, also eins meiner Idole aus der Jugendzeit war halt eben Harold Kreis, der damals in Mannheim gespielt hat. Und er hat halt eben in Mannheim mit dieser 3 gespielt. Und als ich dann in Mörs anfangen durfte, habe ich gleich gefragt, ob diese Nummer noch frei ist. Und die war dann frei und das war dann meine. Ja, weil ich habe die Spielweise halt eben unheimlich gelebt. Generell damals Mannheimer ERC war eine Top-Mannschaft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch Roy Röttger und ganz viele andere Namen, die...
Mannix Wolf, ne?
Ja.
Heute der Sohnemann, der ist ja sowieso so eine ganz witzige Kiste, ne? Wenn ich mich dann unterhalte mit irgendwelchen Ehemaligen, dann sage ich, ja, kenne ich auch den Namen, aber ich habe den Vater spielen sehen.
Ja.
Wir
kommen jetzt auch zu unserer Fan-Check-Rubrik. Wie hast du es eigentlich erlebt, dich als Verteidigerin in den Zweikämpfen durchzusetzen, gerade in einem Sport, der, wie du auch gesagt hast, sehr viel vom Tempo und Härte lebt?
Ja, natürlich Training, ne? Also wir haben natürlich schon auch gelernt zu checken und es hat mir Spaß gemacht, ne? Ich hatte mal einen Trainer, der hat immer gesagt, hart, fair, gerecht. Ja, und so habe ich halt eben versucht zu spielen. Hart, fair, gerecht.
Das hört sich gut an. Das
hat fair gerecht, ja.
Fast wie die Talkshow.
Ja, hart, aber fair.
Ja, genau.
Also zu uns, wir haben auch ein Eishockey-Knigge noch zu dem Thema, auch zu überlegen für alle, wir wollen es ja auch so ein bisschen öffnen mit Hockey Horizons an Zuhörer, die vielleicht dem Eishockey noch nicht so zugewandt sind, ein bisschen vielleicht. Und was ist eigentlich wichtig, was muss man wissen, wenn man das erste Mal in einer Eishalle oder beziehungsweise bei einem Eishockeyspiel ist?
Wenn man so das erste Mal dorthin kommt und so noch gar nichts mit Eishockey zu tun hat, muss man sich darauf einstellen, dass die Leute, die dort vor Ort sind, alle bekloppt sind. Also die sind ja alle bekloppt. Also das ist das, was ich auch über all die Jahre geschätzt habe. Eishockey ist wie eine große Familie. Ich war ja eine ganze Zeit lang weg. Mein Mann und ich, wir haben ja nach unserer aktiven Zeit im Eishockey umgerüstet und haben 20 Jahre Schlittenhundesport betrieben.
Wow.
Und sind dann halt eben wieder zurück, ne, haben uns das ein oder andere Spiel mal angesehen und jetzt sind wir wieder halt eben voll drin in der Materie Eishockey. Und du kommst wieder ins Stadion, du kennst ganz viele Leute, weil das ist das, was mich immer so bewundert hat gegenüber anderen Sportarten. Egal, ob die Halle jetzt voll ist und du hast gegnerische Fans da und deine eigenen Fans, die sich da duellieren, aber halt eben mit Fangesängen und nicht mit irgendwelchen Schlägereien oder so. Und wie gesagt, die Eishockey-Fans in Deutschland sind halt eben, die sind alle crazy. Und dann kommen die in ihrer ganzen Montur mit Schal, mit Trikot. Also da müssen die Leute sich drauf einlassen können, ne? Und dass du auch nicht irgendwie still sitzt, sondern ständig hoch und runter, ne?
Aktives Mitmachen, ja.
Aktives Mitmachen des Zuschauers. Nee, ist, also jeder, der dorthin kommt, wird, glaube ich, begeistert sein von der Schnelligkeit des Sports, der Ästhetik des Sports und einfach dieses ganze Drumherum. Ne? Das ist ja das, was jetzt ja auch immer mehr von drüben rüber geschwappt ist, dieses Ganze mit diesen Kameraeinstellungen und dann hast du irgendwelche Maskottchen, ne? So wie beim Kölner Haien, diesen Sharky, der dann auf dem Eis
Ja.
tanzt und so. Ich glaube, die Leute, die dorthin kommen, die werden es lieben und die werden auch wiederkommen.
Du bist eine absolute Eishockey-Botschafterin. Das ist die größte Promotion für den Sport überhaupt. Wir sind jetzt im Schlussdrittel angelangt, im dritten Drittel. Da ist meine Frage, Marion. Vielfalt ist heute ein großes Thema im Sport, auch in der Gesellschaft natürlich. Aber als du gespielt hast, war das ja noch komplett anders. Wie hast du Rassismus im Eishockey erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich nicht so wirklich, gerade so in den anfänglichen Jahren, nicht viel mit Rassismus mitbekommen habe. Und wenn Rassismus auftrat, dann kam es halt eben mehr von außen als von gegnerischen Spielerinnen. Aber ich bin halt eben immer wieder aufgefangen worden, ja, durch die Mannschaft halt eben, ne? Weil ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man da so eine Gruppe hat, wo man sich dann auch fallen lassen kann, weil man weiß, da ist diese Gruppe, die fängt einen auf. Und das war eigentlich in jeder Mannschaft so, egal wo ich gespielt habe. Von daher war Rassismus anfangs gar nicht so das Thema. Und wenn Spielerin rassistisch sich mir gegenüber geäußert hat, ja gut, ich habe natürlich sehr viel Selbstbewusstsein gehabt. Ich glaube, habe ich heute immer noch. Und ja, sind dann halt eben neidisch, ne? Ich war halt eben besser. So ist es nun mal.
Ja, du hast aber auch eine spannende Geschichte mit deinen Eltern, die ja
Ja.
zu Hochzeiten des Rassismus in die USA ausgewandert sind wieder. Vielleicht
Genau.
kannst du uns da nochmal einführen.
Mein ältester Bruder war ja schon geboren und ich weiß nicht, was die Eltern geritten hat in dem Moment. Wahrscheinlich ne, dieses Land, wo du aufsteigen kannst ganz schnell, wenn du fleißig bist und sind dann in den größten Rassenunruhen Mitte der 60er in die Staaten ausgewandert. Aber es war halt eben nicht so. Ne? Also die haben natürlich, mein Vater ist ja weiß und meine Eltern haben in einem schwarzen Viertel gelebt, in Gary, Indiana. Und wenn dann so meine Eltern weggegangen sind. Mein Vater musste also vorne im Bus einsteigen und meine Mutter hinten. Die haben dann natürlich auch gesehen, dass das geht nicht. Ne? Und mit Kind schon gar nicht, sind dann wieder zurückgekommen. Und die haben uns natürlich, oder gerade meine Mutter natürlich in dem Falle noch mehr, uns unheimlich gebrieft, was das angeht. Und deshalb war auch für mich, als das so in der Schule aufschwappte, von wegen Schulfreundschaften und mal als Au-pair rüber oder so. Also Amerika war nie das Land für mich. Ne? Also
das Land der Ziele.
Wo ich heute noch durch die Straßen ziehen kann, kann ich mich nicht mit identifizieren. Deshalb wurden wir halt eben, wir haben viel in der Familie natürlich auch drüber gesprochen. Und meine Brüder haben mit Sicherheit auch im Sport viel, viel mehr Rassismus erlebt als ich. Vielleicht sind wir Mädels da doch noch so ein bisschen verhaltener, harmloser gewesen. Ne? Aber die Eltern haben uns schon sehr gebrieft und dadurch, dass wir früh damit konfrontiert worden sind, sind wir natürlich auch gewachsen. Ne? Also wie gesagt, ich konfrontiere Leute damit, wenn irgendwas an mich herankommt, oder halt eben, lass sie reden. Ne? Das ist das Schöne, wenn du in so einer Mannschaft bist, dann reden eigentlich schon die anderen für dich. Also das finde ich auch immer so ganz, ganz wichtig, ne? Dass wenn irgendjemand was mitbekommt, dass derjenige laut wird, dass der schon sagt, hör mal, halt, stopp, so wie früher in den 80ern gab es diese gelben Buttons, ne? Mach meinen Kumpel nicht an, finde ich schon wichtig.
Absolut.
Ja, denn Amerika ist ja auch der Februar, Black History Month. Mhm. Und die NHL zelebriert es auch mit vielen besonderen Aktionen. In Deutschland nicht so gang und gäbe. Wäre es dann auch was für dich wünschenswert in Deutschland, das so ein bisschen zu zelebrieren und auch mit besonderen Aktionen zu unterstützen?
Ja, wir haben das ja jetzt schon zusammen gemacht, der Martin und ich, im letzten Monat, dass da auch wieder Bilder auch von mir aufgetaucht sind und auch von anderen schwarzen Spielern und so weiter. Ich finde es eine sehr gute Sache, gerade um das, weil es ja hier nicht so alltäglich ist, darauf aufmerksam zu machen, bekannt zu machen. So wie Hockey ist Diversity, das halt eben auch handelt, dass man in andere Städte geht, es vorstellt und mit den Leuten redet. Der Wunsch, den ich aber persönlich habe, dass solche Aktionen irgendwann nicht mehr nötig sind, weil ich bin nicht nur im Februar schwarz, ich bin das ganze Jahr schwarz. Und da müssen wir hin und es ist egal, ob es jetzt der Black History Month ist, ob es die Diskriminierung ist aufgrund eines Handicaps. Wir müssen wieder dahin, die Werte, die uns alle ausgemacht haben und die wir eigentlich auch versuchen weiterzugeben, auch an unsere Kinder oder an die Jugend weiterzugeben, die zu leben, sodass solche Aktionen gar nicht mehr nötig sind, dass es selbstverständlich ist, diese Vielfalt zu leben.
Hört sich auch so an, als hätten deine Eltern dir auch da wirklich was Gutes auf den Weg gegeben und offen damit umzugehen, ne? Das ist auch schön.
Ich denke gerade, die People of Color mit einem sichtbaren Migrationshinter- oder Vordergrund wachen morgens damit auf und gehen damit schlafen. Ne? Man kann das ja nicht irgendwie wegretuschieren oder sowas. Da hast du auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Aber welche Veränderungen im Eishockey hast du über die Jahre beobachtet? Ich würde jetzt auch mal sagen, die vielleicht die 90er Jahre, die verniedlichte als Baseballschlägerjahre gelten hier in Deutschland. Und wo siehst du noch Handlungsbedarf?
Der Eishockeysport an sich hat sich natürlich sehr verändert. Ne? Also wenn ich dann wirklich mal rückblickend sehe, so die 70er, 80er Jahre, wo ich ja schon eingangs erzählte, du bist nach Bayern gefahren, da war überhaupt gar keine Eishalle, das war ein Eisstadion oder so, also zumindest da, wo wir waren, dann das ganze Merchandising hat sich verändert, diese ganze, viel natürlich aus Nordamerika, was hier rüber geschwappt ist, diese Arenen bauen und so weiter. Das ist alles gut, ist alles fein, finde ich auch super, macht den Eishockeysport natürlich attraktiv, auch für Werbung, Fernsehen etc. Aber ich finde, wenn ich das jetzt so vergleiche, bin ja in einer Familie groß geworden wir waren zu dritt und alle drei haben Eishockey gespielt. Der eine natürlich noch verrückter als Torwart, sprich noch teurere Ausrüstungsgegenstände. Ich finde, bei all dem Erfolg, den der deutsche Eishockey im Moment genießt, und man sieht es ja auch in den Zuschauerzahlen, ob es in der DEL ist, ob es in der DEL 2 ist, wenn wir Vielfalt leben wollen, dann müssen wir alle mitnehmen und dann müssen wir unsere Preise bedenken. Ich rede jetzt gar nicht mal von Eintrittspreisen, aber wenn ich mir heute überlege, dass ein Hockeystick 200, 300 Euro kostet, dann frage ich mich allen Ernstes, wie will eine Familie das mit 2, 3 Kindern machen?
Diesen Zugang zu schaffen, ne?
Gerade genau, für, also ich finde, ja. Ne, weil wir leben gerade seit unserer Silberhelden natürlich auf einer unheimlichen Erfolgswelle in Deutschland, was das Eishockey angeht. Und das sollten wir uns selber nicht kaputt machen, ne? Weil ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, in den 80ern, 90ern, da war noch nicht mal eine Erwähnung in der Sportschau abends da. Und jetzt wird auf allen Kanälen berichtet, in den Nachrichten kommt tatsächlich, wer deutscher Meister geworden ist und so weiter. Und ich glaube, diese Erfolgswelle, die sollten wir uns selber nicht kaputt machen. Wenn ich sehe, was sich im Frauen-Eishockey wahnsinnig getan hat, ne? Wenn ich da Spielerinnen Interviews mir anhöre, dass die Möglichkeit haben, zur Bundeswehr zu gehen, dort zu studieren, die Möglichkeit haben, dann ihrem Sport zu frönen. Das sind so tolle Sachen, die mich auch irgendwo stolz machen, zu sagen, Mensch, dafür haben wir früher gekämpft. Wir haben nicht aufgegeben, wir haben immer noch gesagt, wir brauchen eine Bundesliga. Bei uns gab es ja anfangs gar keine Bundesliga. Ich glaube, hier in Nordrhein-Westfalen hatten wir 2 Ligen, das war die NRW und die Landesliga. Um da noch mehr Zuspruch zu bekommen, die Jugend zu bekommen, dass wir gerade im Frauen-Eishockeysport auch von den Bambinis bis hoch zu den Junioren reine Mädchenmannschaften haben, Vielfalt erleben können. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das selber nicht kaputt machen.
Bin ich auch bei dir. Ja, jetzt sind wir in der Overtime, Schnellfragerunde. Ja, jetzt wird spannend. Okay. Und zwar, du musst blitzschnell antworten.
Okay.
Ja, also.
Gib mir Mühe.
Also fangen wir an. Lieblingsspielerin?
Maren Valenti.
Kenne ich auch noch. Aus Mannheim, ne?
Genau.
Beste Eishockey-Atmosphäre?
Krefelder Pinguine.
Super.
Natürlich. Härteste Gegenspielerin?
Ich selber.
Lieblingszitat aus der Kabine?
Du musst das Spiel lesen.
Ah, sehr gut, ja, sehr gut.
Stanley Cup oder Olympiagold?
Boah, Olympiagold.
Dann sind wir schon jetzt mit der Overtime zu Ende. Wir kommen jetzt aber zum Sudden Death. Marion, was ist eigentlich dein persönliches Fazit? Also was möchtest du den Hörerinnen mit auf dem Weg geben?
Geht in die Eisstadion und versucht einfach mal 5 Grad sein zu lassen. Und wenn ihr da irgendetwas mitkriegt, sei es Diskriminierung, sei es Rassismus, werdet laut, wehrt euch, unterstützt diejenigen, die dort beleidigt werden, diskriminiert werden.
Ja, ich bin mir sicher, dass wir unseren Hörern eine Menge aus dieser Episode mitnehmen. Und Marion, dann noch ein kleines Geheimnis von dir aus deiner Karriere für uns, bevor wir die Folge abschließen. Etwas, das niemand über dich weiß?
Eigentlich weiß jeder alles über uns. Wir waren eine große Familie und wüsste ich wirklich nicht, was niemand weiß.
Gut gelebt, würde ich sagen.
Ja, gut, einige wissen vielleicht nicht, dass wir tatsächlich 20 Jahre, ich sag mal in Anführungsstrichen, weg vom Fenster waren und einer anderen Wintersportart unser Leben verschrieben haben, die fast genauso schön ist oder ja, genauso schön ist wie Eishockey.
Der Name Kohl im deutschen Eishockey war immer präsent. Also vielen Dank, Marion. Es war wirklich eine Ehre, dich hier zu haben. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an FMP1, wo wir diesen Podcast produzieren dürfen. Und natürlich an euch, unsere Zuhörerinnen. Also wenn ihr Fragen, Ideen habt für kommende Folgen, schreibt uns gerne an post@hockeyhorizons.de.
Bleibt dran, in der nächsten Episode wartet ein weiteres Highlight auf euch. Bis bald bei Hockey Horizons.